Liebe Gemeinde, welche Hoffnung haben wir für unsere Generation? Und welche Hoffnung haben wir für die Generation unserer Kinder? Und welche Hoffnung haben wir für die Gemeinde Jesu in unserem Lande, sagen wir in den nächsten 15 bis 30 Jahren? Es braucht keinen besonderen Scharfblick, um zu erkennen, dass die Zeiten ernst sind. Gut, kann man einwenden, ernst waren sie immer, das stimmt auch. Das hat Jesus seinen Jüngern schon in Johannes 15 und in Johannes 16 gesagt. Das ist in der Hinsicht nichts Neues. Und doch, manches spitzt sich zu. In der zurückliegenden Woche hat es erneut einen massiven Angriff auf das christliche Menschenbild gegeben. Und dieser massive Angriff ging ausgerechnet von unserem Bundesverfassungsgericht aus. In einer Meldung der dpa und auch Nachrichtenagentur Reuters heißt es folgendermaßen: Das Bundesverfassungsgericht hatte am Dienstag das Adoptionsrecht homosexueller Lebenspartner gestärkt. Künftig dürfen Schwule und Lesben in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft auch Adoptivkinder ihres Partners oder ihrer Partnerin adoptieren, sodass das Kind auch rechtlich zwei Eltern hat. Das heißt jetzt also, bringt ein Partner ein Adoptivkind mit in die Ehe, darf der andere, also in die Homo-Ehe, darf der andere es rechtlich als Kind annehmen. Das war bisher nur bei Eheleuten so. Homosexuelle Lebenspartner durften das bislang nicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat nun diese Beschränkung beim Adoptionsrecht für verfassungswidrig erklärt, mit der Begründung, das verstoße gegen das Recht auf Gleichbehandlung. Das Gericht wies mit der Entscheidung auch Bedenken des Deutschen Familienverbandes zurück, der darauf hingewiesen hatte, dass einem Kind das Aufwachsen mit gleichgeschlechtlichen Eltern schaden könne. Nach Auffassung der Richter ist vielmehr, Zitat, davon auszugehen, dass die behüteten Verhältnisse einer eingetragenen Lebenspartnerschaft das Aufwachsen von Kindern ebenso fördern können wie in einer Ehe. Ebenso fördern können wie in einer Ehe. Und weiterhin heißt es in der Pressemeldung, auch zur Frage des Ehegattensplittings sind Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe anhängig. Hier wollen die Richter noch in diesem Jahr entscheiden. Und nachdem das Urteil bekannt wurde, hat auch die CDU, die sich bis dahin noch gegen das Adoptionsrecht ausgesprochen hatte in ihren Beschlüssen, sehr schnell reagiert. Eine andere Pressemeldung sagt, die Union steht vor einem Kurswechsel bei der Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Rosse Brümer, sagte der Süddeutschen Zeitung zum parteiintern heftig umstrittenen Thema Homo-Ehe: Angesichts der klaren Tendenzen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sollten wir jetzt möglichst rasch handeln und die erforderliche verfassungsrechtliche Gleichstellung auch durchführen. Und der Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Volker Kauder, ist jemand, der auch häufiger bei evangelikalen Veranstaltungen auftritt, geht offenbar davon aus, dass es ein Gesetz zur Gleichberechtigung von Homo-Ehen noch vor der Sommerpause des Bundestages geben wird. Da wird jetzt also richtig Tempo gemacht. Und Kauder sagte auch gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, man müsse prüfen, ob daraus nicht auch steuerrechtliche Konsequenzen resultieren müssten. Das zielt dann also auf das zu erwartende Urteil zum Ehegattensplitting für Homo-Ehen. Die einzigen, die sich gestern Abend noch widersetzten, soweit ich das über das Internet verfolgen konnte, waren einige Sprecher der CSU. Diese Umdeutung des Familienbegriffs stellt in der Sache einen Angriff auf das biblische Menschenbild dar. Das biblische Verständnis von Ehe und Familie ist ganz eindeutig: Mann und Frau und, wenn Gott es schenkt, Kinder. Und Professor Udo Di Fabio hat noch 2005, zu dem Zeitpunkt war Di Fabio einer der Verfassungsrichter, Mitglied des Bundesverfassungsgerichts, hat 2005 noch Folgendes zu diesem Thema geschrieben in seinem Buch Die Kultur der Freiheit. Da hat er auch darauf hingewiesen, dass auch das Grundgesetz, also vor allem Artikel 6, der besondere Schutz von Ehe und Familie, von einem christlichen Verständnis von Ehe und Familie ausginge. Und da schreibt Di Fabio noch 2005 als damaliger Verfassungsrichter, Zitat: Wenn der Staat beginnt, andere soziale Gemeinschaften wie etwa gleichgeschlechtliche Beziehungen den Institutionen Ehe und Familie immer weiter anzunähern, bis sie deckungsgleich sind, missachtet er den Anspruch der Ehe auf Abgrenzung, die nötig ist, um die eigene Identität zu erhalten. Und weiter schreibt Di Fabio, wenn die öffentliche Gewalt im Staat dagegen auf Gleichstellung drängt und den Wunsch nach Abgrenzung etwa zwischen traditioneller Ehe und anderen Lebensgemeinschaften als unerlaubte Diskriminierung brandmarkt, wird ein grundlegendes Missverständnis der Freiheit sichtbar. Und weiter die Fabio. Es scheint mitunter, als ob diejenigen, die besonders laut von Zivilgesellschaft reden, in Wirklichkeit die freie Gesellschaft umformen wollen und dabei ihr Leitbild einer traditionslos gewollten Gesellschaft weiter verfolgen. Zitat Ende. Das schreibt die Fabio 2005. 8 Jahre später wäre er mit dieser Position im Bundesverfassungsgericht schon nicht mehr mehrheitsfähig. Das ist ein Schlaglicht auf unsere Situation. Es sind ernste Zeiten. Ernste Zeiten, aber nicht nur, wenn wir in die Welt sehen, sondern auch bei manchen Tendenzen, die uns in der christlichen, in der evangelikalen Szene begegnen. Da werden teilweise Positionen in einem Tempo geräumt, wie man das vor kurzem kaum für möglich gehalten hätte. Ich muss mich auch hier auf ein Beispiel beschränken, das vor wenigen Tagen hier in Hannover über die Bühne ging. Christina Brudereck, sie tritt seit vielen Jahren bei evangelikalen Veranstaltungen auf, war eine der Predigerinnen bei Jesus House, also der Jugendevangelisation in Anknüpfung an Pro Christ. Und sie trat jetzt im Februar bei einer Veranstaltung hier in Hannover auf, bei einem sogenannten Preacher Slam, also einem Wettpredigen. Da sind 4 Literaten und 4 Theologen, wie sie sich nannten, quasi gegeneinander angetreten mit kurzen Predigten, und dann musste das Publikum entscheiden, wer die beste Predigt gehalten hat. Und gewonnen hat bei diesem Preacher Slam Christina Brudereck. Und die HAZ berichtet folgendermaßen von ihrem Auftritt. Sie hätte eben über das Wort gesprochen: am Anfang schuf Gott die Welt. Gott sprach in ihrer klaren, warmen Altstimme. Gott sprach in ihrer klaren, warmen Altstimme. Und die HAZ unterstreicht das nochmal: in ihrer, nicht in seiner. Brudereck erzählt ihre eigene Version der Schöpfungsgeschichte. Sie spricht von Geranien, die Gott für bayerische Hotels geschaffen hat, von einer Pfingstrose für Jesus und davon, dass Gott sich ins Fäustchen lachen musste, als sie die Kaffeebohnen schuf. Mal sehen, ob die rausfinden, wie man das lecker kriegt. Das passt natürlich vom feministischen Ansatz her auch zu dem, was beim Bundesverfassungsgericht im Hinblick auf christliches Menschenbild und Ehe gesagt wird. Was ist los mit unserer Zeit, möchte man fragen. Es stimmt natürlich, dass der amerikanische Theologe Tozer schon vor 50 Jahren damals über den Evangelikalismus in den USA gesagt hat, Zitat, eine schwache Kirche äfft eine starke Welt nach zur Belustigung intelligenter Sünder und zu ihrer eigenen Schande. Eine schwache Kirche, sagt Tozer schon vor 50 Jahren, äfft eine starke Welt nach. Welche Hoffnung haben wir für unsere Generation? Und welche Hoffnung haben wir für die Generation unserer Kinder? Und welche Hoffnung haben wir für die Gemeinde Jesu in den nächsten 15 bis 30 Jahren? Wer die Aussagen der Bibel studiert, die Zukunftsaussagen, der wird sich über solche Befunde nicht wundern. Auf der Zielgerade der Geschichte, sagt die Bibel, je näher wir dem Ende kommen, wird sich die Situation für die Christen zuspitzen. Das ist verbunden mit dem Stichwort Endzeit. Andererseits kann kein Mensch seriös voraussagen, wie lange das noch dauern wird. Jesus Christus hat ausdrücklich vor jeglicher Spekulation gewarnt. In Apostelgeschichte 1, Vers 7 hat er gesagt, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Es ist immer wieder versucht worden, da Zeiten zu berechnen. Es ist immer fehlgeschlagen. Zugleich ist aber auch natürlich klar, dass Jesu Wiederkunft heute näher ist als vor 2000 Jahren. Und dass die Dinge sich zuspitzen. Und in dieser Situation, denke ich, besteht unter Christen auch die Gefahr eines fatalistischen Rückzugs. Ja, dass manche sagen, na ja, es ist ja sowieso Endzeit, also so schotten wir uns ab. Es wird ja sowieso nur alles schlimmer und es geht sowieso alles den Bach runter. Was soll da noch kommen? Und dann verwendet man alle Kraft, die man noch hat, darauf, Beweise für diese These zu finden. Nun, ich denke, die Versuchung ist besonders groß für Menschen, die ohnehin am Ende ihres Lebens stehen, die auf ihr Leben zurückschauen und die dann sagen, es geht doch alles den Bach runter. Und ganz unbewusst ist es dann manchem vielleicht so, dass er sagt, wenn ich ohnehin bald sterbe, ist es auch nicht so schlimm, wenn die Welt untergeht. Nach dem Motto, wenn ich nicht mehr da bin, ist die Welt sowieso schon fast untergegangen. Wie anders ist das Lebensgefühl jüngerer Leute, ja, die erst noch Familie gründen wollen, die nach vorne blicken wollen, die eine Aufgabe in dieser Welt haben, die die Kinder in diese Welt hinein begleiten wollen. Und das ist die große Frage, wie viel Hoffnung dürfen wir haben für unsere Zeit, wenn wir gleichzeitig realistisch bleiben wollen? Und genau darum geht es beim nächsten König, dem wir heute Morgen unsere Aufwartung machen wollen, Hiskia. Hiskia wird uns nun für einige Zeit beschäftigen. Heute ist das mal gerade erst die Einführung. Hiskia tritt seine Regierung an in einer Zeit, die man für Israel und Juda durchaus als Endzeit bezeichnen muss. Und Sie haben den Bibeltext vor sich. Die Berichte über Hiskia stehen vor allem im 2. Könige Buch 18 und in 2. Chronik 29. 2. Könige 18 und 2. Chronik 29. Und wir steigen da heute einfach ein in diese Berichte. Und Sie können in den nächsten Tagen ja dann ruhig schon mal weiterlesen. Kapitel 18 zunächst, die Verse 1 folgende. Im dritten Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, also im Norden, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda im Süden. Mit 25 Jahren wurde er König und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Zacharias. Es gibt viele Zacharias im Alten Testament, die hatte nichts unmittelbar mit dem Propheten zu tun. Das ist etwa 729 vor Christus. Da ist Hiskia zunächst eine Art Co-Regent mit seinem Vater. Das war damals so üblich. Da hat er noch nicht wirklich etwas zu sagen. Da hat er das Heft des Handelns noch nicht in der Hand. Und ab 714, da hat er dann die Alleinregierung. Und über ihn wird hier gesagt, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Jetzt kommt er also an die Macht. Und wer letzten Sonntag dabei war, der weiß, was das bedeutet. Ja, der Niedergang des Nordreichs, in dem sein Kollege Hosea regiert, ist nicht mehr abzuwenden. Die Deportation des Nordreichs nach Assyrien steht unmittelbar bevor. Hiskias eigene Vorfahren im Süden haben die Sache des Südreichs auch mit voller Kraft in den Sand gesetzt. Das sahen wir letzten Sonntag. Sein Vater Ahas hat furchtbar gewütet, Kinderopfer gebracht wie die Heiden, heidnische Altäre, einen heidnischen Altar im Tempel aufgestellt, den angestammten Altar dafür quasi in die Ecke gesteckt. Und die Propheten Hosea und Jesaja haben Gottes Gericht über Gottes Volk bereits ausgerufen. Nicht als eine Möglichkeit, sondern das wird kommen. Das ist klar, das Gericht steht an. Man weiß nur noch nicht, wann. Also Endzeit in Israel, Endzeit auch in Juda. Und da tritt dieser Hiskia an und man fragt sich, was will der eigentlich noch? Noch einen ehrenvollen Abschluss finden, noch das Ende verwalten? Es geht ja doch alles den Bach runter. Kommt Hiskia nur noch, um Juda mit Anstand abzuwickeln? Er muss doch wissen, was Hosea und Jesaja angekündigt haben. Warum tritt er überhaupt noch an? Und dann passiert das Erstaunliche. Gott schickt eine Erweckung für diese Generation. Wie aus heiterem Himmel. Das ist nicht ohne Probleme, was dann folgt. Aber es gibt eine Erweckung für diese Generation. Und es werden viele im Volk erfasst. Am Ende von 2. Chronik 29 wird es dann unter anderem einen Hinweis darauf geben. Und Hiskia freute sich samt dem ganzen Volk über das, was Gott dem Volk zubereitet hatte. Denn die Sache war sehr rasch vor sich gegangen. Viele, viele werden erfasst. Das lesen Sie in den nächsten Kapiteln. Eine Erweckung in diesem hoffnungslosen Volk. Eine Erweckung aus dem Nichts. Also unter Erweckung verstehen wir hier, dass innerhalb kurzer Zeit viele Menschen durch Gottes Eingreifen verändert werden. Das verstehen wir unter einer Erweckung. Dass innerhalb einer kurzen Zeit viele Menschen durch Gottes Eingreifen verändert werden. Und dann gibt es gewissermaßen eine qualitative Veränderung. dass Gläubige, Leute, die schon gläubig sind, erkennbar im Glauben wachsen. Und dann kann es auch eine quantitative Erweckung geben, dass andere dazukommen, die noch nicht dazugehörten. Kein kritischer Beobachter hätte damit noch gerechnet. Es war doch Endzeit, es ging doch alles den Bach runter. Es galt doch nur noch die Sache abzuwickeln und einigermaßen mit Anstand die Geschichte zu Ende zu bringen. Rundherum alles dunkel, die Landsleute im Norden deportiert. Der eigene Vater, ein herausragender Götzendiener. Und damit wird dieser Hiskia für unsere Generation zu einer starken Verheißung. Für unsere Generation, für Sie alle hier, zu einer starken Ermutigung. Ja, richtig, die Bibel verheißt für die Zielgerade der Geschichte keine weltweite globale Erweckung. Aber damit ist nicht ausgeschlossen, dass es einzelne Aufbrüche geben kann, in einzelnen Ländern, in einzelnen Städten, in einzelnen Gemeinden. Wolfgang Bühne hat es in einem Aufsatz über Hiskia einmal so beschrieben. Er sagt, auch wenn in den Briefen des Neuen Testaments keine globale Erweckung für die Endzeit verheißen wird, sondern eine allgemeine Abwärtsentwicklung, so kann Gott dennoch zu jeder Zeit und an jedem Ort eine lokale Erweckung schenken, also eine auf einen Ort oder ein Land bezogene Erweckung, die auch Kreise ziehen wird. Und das, so Bühne, ist genau das, was wir aus der Geschichte Hiskias und dann auch Josias lernen können, zu deren Lebzeiten Gott in der Endzeit Israels diese erstaunliche, unvorhersehbare Erweckung schenkte. Und Wolfgang Bühne nennt dann als ein aktuelles Beispiel China. Er sagt, soweit er das beurteilen kann, und er ist ja regelmäßig dort, wenigstens jedes Jahr einmal, um dort auch eine Bücherarbeit weiter aufzubauen. Er sagt, dort beobachten wir zurzeit die wohl weltweit größte Erweckung. In China. Nach dem Druck, nach der Bekämpfung der Christen dort. Und Bühne fügt hinzu, die allerdings ohne großes Getöse stattfindet und die von den Christen in China selbst kaum wahrgenommen wird, weil sie die geistlichen Entwicklungen in ihrem Lande meist nur in ihrer unmittelbaren Umgebung beobachten können. Gott kann das tun in unserer Zeit. Und nochmal, Hiskia ist nicht nur ein Lichtblick für die Geschichte Israels, sondern Hiskia ist ein Lichtblick auch für uns alle. Und die Frage ist, dürfen auch wir auf eine Erweckung hoffen? Können auch wir dazu beitragen, dass eine Erweckung kommt? Was hat Gott mit unserer Generation vor? Was ist damals passiert, müssen wir gucken. Was muss alles vorhanden sein, dass es zu einer Erweckung kommen kann? Und dazu habe ich einige Beobachtungen zusammengetragen, die ich Ihnen jetzt als Einstieg in Hiskia noch zeigen möchte. Unter der Überschrift, gibt es heute noch Erweckung? Gibt es heute noch Erweckung? Man könnte auch als Titel nehmen, Erweckung unter schlimmsten Umständen. Und das Erste, was wir festhalten, Erweckung braucht keine Voraussetzungen. Das ist das Erste. Erweckung braucht keine Voraussetzungen. Das ist so erfreulich hier. Schlimme Umstände herrschen dort. Und um uns an diese schlimmen Umstände zu erinnern, verweist der Schreiber ja extra nochmal auf die Lage im Norden des Landes, also in Israel, ne? Im dritten Jahr Hoseas, des Königs Elas. Und in 2. Könige 18, ab Vers 9 wird nochmal daran erinnert, was ist denn jetzt los im Norden? Es geschah im vierten Jahr des Königs Hiskia, das war das siebte Jahr Hoseas im Norden, da zog Salmanasser, der König von Assyrien, gegen Samaria herauf und belagerte es. Also das passiert alles im Norden zu der Zeit. 2. Könige 18, ab Vers 9. Und er eroberte es nach 3 Jahren, im sechsten Jahr Hiskias, das ist das neunte Jahr Hoseas, des Königs von Israel, wurde Samarien eingenommen und der König von Assyrien führte Israel nach Assyrien hinweg und so weiter und so weiter. Das ist die Lage im Norden. Nicht vergessen, sagt der Schreiber. Es sieht tatsächlich schlimm aus. Aber hier, bei Hiskia, passiert etwas anderes. Es gibt eine Erweckung. Nicht ohne Probleme, wie wir sagten, aber eine Erweckung. Gut, in der Geschichte des Südens gerade hat es schon einige Male kleinere Lichtblicke gegeben. Wenn wir mal so auf die vorherigen 150 Jahre zurückblicken. Sie erinnern sich noch dran, Sie können das auch nachhören. Über unsere Homepage beg-hannover.de. Was wir da beobachtet hatten bei Josaphat. Der hatte gut begonnen. Aber durch die Verheiratung mit dem Hause Ahab, mit diesem gottlosen Nordkönig, hatte er schlimme Nachfolger gehabt. Er hatte ganz schlimme Verhältnisse angerichtet, obwohl er eigentlich das Gute wollte. und um ein Haar wäre in dieser Folge dann die gesamte Davids-Dynastie ausgerottet worden. Der letzte Nachkomme Joas, hatten wir ja gesehen, wurde in letzter Minute gewissermaßen gerettet durch eine entschlossene Tante. Das war Josaphat. Und die Könige, die dann folgten später, tja, die haben sich teilweise bemüht. Joas, Amasja, Asarja, Jotam. Aber sie haben nicht durchgezogen. Sie haben alle nicht durchgezogen. Sie waren alle nicht konsequent gewesen. Sie haben ein bisschen versucht, Gottes Willen wieder in Erinnerung zu bringen. Aber sie haben dann nicht ganze Sache gemacht mit dem Willen Gottes. Tja, und dann Ahas, der Vater von Hiskia. Das haben wir nun letzten Sonntag gesehen. Und da steht nun auch Juda am Abgrund. Und in 2. Könige 16, Vers 3, waren wir auf diesen Vers gestoßen über Ahas. Er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel. Und er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen. Er verbrannte seine eigenen Kinder als Opfer. Obwohl Gott das strengstens verboten hatte. Und jetzt ist es nur noch ein kleiner Schritt, dass auch Juda wie Israel verloren ist. Und dann übernimmt Hiskia die Führung. Und plötzlich ist es so, als ob der gute alte König David wieder regiert. Darauf weist Kapitel 18, Vers 3 hin. Dieser Vers, den überliest man so leicht, aber der ist ganz wichtig. Und er tat, was recht war, in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater David. David ist zurück. Endlich wieder Klarheit. Endlich wieder Gottesfurcht. Und plötzlich ist die ganze Situation wie in ein neues Licht getaucht. Und das ist die erste Wahrheit, die wir hier über Erweckung lernen. Sie braucht keine Voraussetzung. Erweckung braucht keine Voraussetzung, keine lange Tradition. Keinen langen Vorlauf eines 10-jährigen Gemeindebaus. Martin Luther hat Erweckung verglichen wie mit einem Platzregen, der plötzlich kommt. Plötzlich ist der Platzregen da. 1524 hat er das geschrieben. Liebe Deutsche, kauft, solange der Markt vor der Türe ist. Sammelt ein, solange Sonnenschein und gut Wetter ist. Braucht Gottes Gnade und Wort, solange das da ist. Denn das sollt ihr wissen, Gottes Wort und Gnade ist wie ein fahrender Platzregen, der plötzlich kommt. Und Luther schreibt dann weiter, und der nicht wiederkommt, wo er einmal gewesen ist. Man kann das auch verpassen. Aber es kommt ohne Voraussetzung. Gott in seiner Souveränität kann Erweckung jederzeit schenken. Wo er will und wann er will und wie er will. Das ist ähnlich wie bei der Bekehrung eines einzelnen Menschen. Gott kann jederzeit dafür sorgen, dass ein einzelner Mensch, der noch so lange fern von Gott lebte, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus findet. Jederzeit kann Gott das tun. Erweckung braucht keine Voraussetzung. Das gilt auch für Familien. Da kann es über Generationen hinweg geistlich zappenduster gewesen sein. Und plötzlich greift Gott ein. Von einem Tag auf den anderen. Das sehen wir hier. Gott kann es schenken. Und das sollte uns zum Beten ermutigen. Dass wir den Herrn wirklich bestürmen mit unseren Gebeten. Bitte, greif du ein. Und deswegen schreibt es auch 2. Chronik am Ende dieses ersten Hiskia-Kapitel, 2. Chronik 29, Vers 36. Da heißt es, und Hiskia freute sich samt dem ganzen Volk über das, was Gott dem Volk zubereitet hatte. Er hatte das gemacht. Er hatte das geschenkt. Das war nicht menschlich erarbeitet worden. Das war nicht durch 20 Gebetsnächte erzwungen worden. Er hatte es dem Volk bereitet. Erweckung braucht keine Voraussetzung. Das ist das Erste, was wir festhalten wollen. Das hat natürlich eine Kehrseite. Das heißt, wir können Erweckung nicht machen. Wir können es nicht planen. Wir können es nicht vorhersagen. Wir können das nicht methodisieren. Wir können nicht sagen, wir gehen jetzt Schritte 1, 2, 3 und dann funktioniert das. Und dann haben wir in 5 Jahren so und so viel Ergebnis. Das funktioniert nicht. Das ist uns völlig aus der Hand genommen. Und dennoch ist Hiskia keine Marionette. Und das sehen wir jetzt. Hiskia übernimmt Verantwortung, ohne in der Hand zu haben, zu welchem Ergebnis sein Einsatz führt. Aber er übernimmt Verantwortung. Und wie sieht diese Verantwortung aus? Was ist das Wichtigste? Lesen wir 2. Könige 18, die Verse 3 und folgende. 2. Könige 18. ist unser Leittext heute, wie Sie schon gemerkt haben. Also Vers 3. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Standbilder um und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert, also Götzendienst betrieben. Und man nannte sie Nechushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Das ist das Zweite, was wir hier, wie gesagt, sehen. An Hiskia zeigt uns Gott, welche Haltung er von uns haben will. Und hatten wir gesagt, erstens, Erweckung braucht keine Voraussetzungen. Dann sehen wir hier zweitens, Erweckung braucht kindliches Vertrauen. Das ist das zweite KV. Erweckung braucht kindliches Vertrauen. Das ist Hiskias entscheidendes Kennzeichen. Es werden ja hier viele Taten aufgelistet, die er vollbracht hat. Aber was ist das Entscheidende? Das entscheidende Siegel ist Vers 5. Bitte malen Sie sich diesen Vers 5 ganz dick an. Das ist der Schlüsselvers hier. Da steht, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass keiner ihm gleich war. Das ist der Grund für seine Einmaligkeit. Dass er vertraute dem Herrn. Kindliches Vertrauen. Das ist das Zweite. Also Erweckung braucht kindliches Vertrauen. Das wird so über keinen anderen König gesagt, was hier über Hiskia gesagt wird. Und schauen Sie, wie sich dieses auswirkt, dieses Vertrauen. Er hing dem Herrn an, steht hier. Er hing dem Herrn an. Wissen Sie, welches Wort da im Hebräischen steht? Das ist dasselbe Wort wie im Schöpfungsbericht, wo Gott die Ehe einsetzt und sagt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Ganz eng mit ihr verbunden sein, sich ganz an sie hingeben. Und so wird es hier über Hiskia gesagt. Er hing dem Herrn an. Wie in 1. Mose 2, Vers 24. Und dann weiter, er ließ nicht von ihm ab. Er blieb dran, er klammerte sich an ihn. Er wollte ganz bei ihm sein. Ganz in diesem Vertrauensverhältnis mit Gott leben. Und daraus folgte dann, dass er auch die Gebote befolgte als Auswirkung dieser Beziehung. Schauen Sie, was immer sonst noch über Hiskia gesagt wird. Hier liegt sein Schlüssel. Hiskia hat im Laufe seiner Amtszeit später auch Fehler gemacht. Aber das hier war seine Grundhaltung. Hiskia, und da kann man nur sagen, Nomen est Omen, also der Name sagt eine Menge über sein Leben. Hiskia bedeutet nämlich übersetzt, meine Kraft ist der Herr. Meine Stärke ist Yahweh, so kann man das übersetzen. Und ich denke, Gott hat dafür gesorgt, das war Gottes Fügung, dass seine Eltern ihm gerade diesen Namen ausgesucht hatten. Denn das war seine Haltung. Ich verlasse mich auf Gott. Kindliches Vertrauen. Meine Kraft ist Yahweh. Meine Stärke ist der Herr. Ich selber habe eine schwierige Aufgabe. Ich fühle mich überfordert. Ich sehe die Grenzen meiner eigenen Kräfte. Aber meine Kraft ist Yahweh. Hiskia. Und damit haben wir diesen zweiten Hinweis, was zu einer Erweckung gehört. Nämlich, dass Gott Menschen bereit macht, ihm kindlich zu vertrauen. Alles von ihm zu erwarten und Gottes Verheißung mit beiden Händen festzuhalten. Luther hat gesagt, wenn der Platzregen kommt, wenn Gott uns anspricht, dann muss man Eimer aufstellen. Da muss man zugreifen. Da muss man bereit sein. Dann muss man sich diesem Gott anvertrauen. Gottes Wort und Gnade ist wie ein fahrender Platzregen, der nicht wiederkommt, wo er einmal gewesen ist, sagt Luther. Er ist bei den Juden gewesen, aber hin ist hin, sie haben nun nichts mehr. Paulus brachte ihn nach Griechenland. Hin ist hin, nun haben sie den Türken, schreibt Luther 1524. Rom und das lateinische Land haben ihn auch gehabt. Hin ist hin, nun haben sie den Papst. Und ihr Deutschen dürft nicht denken, dass ihr ihn ewig haben werdet. Denn der Undank und die Verachtung werden Gottes Segen nicht dableiben lassen. Darum greift zu und haltet fest, wer greifen und halten kann. Mit kindlichem Vertrauen. Als Hiskia an die Macht kam, da war das wie ein Platzregen. Worauf setzen wir unsere Hoffnung, wenn es um die Zukunft der Gemeinde Jesu geht in unserem Land? Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Worauf setzen Sie unsere Hoffnung, wenn es um die Zukunft Ihrer Kinder geht? Oder auch was unsere eigene Mitarbeit im Reich Gottes betrifft. Wovon erwarten wir da die entscheidenden Ergebnisse? Was halten wir für unsere Stärke? Hiskia sagt, der Herr ist meine Stärke, meine Kraft ist Jahwe. Ich muss sagen, ich habe mich gestern dabei ertappt, als ich die ganzen aktuellen Meldungen über das Bundesverfassungsgericht nochmal gelesen habe und über die aktuelle politische Situation. Oh, da erfasste mich so ein Gefühl der Machtlosigkeit. Verstehen Sie, so ein Gefühl, was kannst du überhaupt noch tun? Wem musst du schreiben? Was sollst du anzetteln? Und dann, wenn wir an die aktuelle Schwäche der evangelikalen Bewegung denken, an viele Institutionen wie die Evangelische Allianz oder den Gnadauer Verband, die nur noch ein Schatten dessen sind, was sie einmal waren. Und ich muss sagen, dann hat Gott mich durch diesen Vers 5 gleichzeitig ermahnt und getröstet. Ja, das hier steht, er vertraute dem Herrn. Und hat Gott mir gesagt, nimm dich nicht zu wichtig. Du kannst daran sowieso nichts ändern. Aber du darfst mir vertrauen. Und du darfst wissen, dass die Sache in meiner Hand liegt. Und dass meine Möglichkeiten noch lange nicht zu Ende sind. Auch wenn euch vielleicht keine Strategie mehr einfällt. Kindliches Vertrauen. Und wissen Sie, wenn wir in dieser Haltung des kindlichen Vertrauens leben, und das müssen wir immer wieder lernen, das muss Gott uns immer wieder zeigen, das muss Gott uns immer wieder ins Herz schreiben auch, dann entsteht in unserem Herzen eine Sehnsucht, dass nämlich noch viele andere Menschen dem Herrn vertrauen möchten und ihm mit ganzer Hingabe dienen möchten. Und was ist das anderes als Sehnsucht nach Erweckung? Was ist das anderes als Sehnsucht nach Erweckung? Wer den Herrn liebt, der sehnt sich nach Erweckung. Der kann nicht einfach zuschauen, wie die Welt um ihn herum in die Brüche geht. Oder wie die Gemeinde Jesu Christi ausblutet. Und einer, der sich nach Erweckung gesehnt und viel darüber geschrieben hat, war Martin Lloyd-Jones. Und er hat im Jahr 1959 eine ganze Predigtreihe über Erweckung gemacht, zur Erinnerung an die Erweckung, die in England im Jahr 1859 stattgefunden hatte, 100 Jahre vorher. Das hat sein Herz immer erwärmt, wenn er an diese Erweckung in England im Jahre 1859 dachte. Und dann hat er diese Predigten gehalten unter der Überschrift Revival, das ist ein englisches Wort für Erweckung. Und er hat das nicht aus Gründen der Nostalgie gemacht, nicht so nach dem Motto, naja, die gute alte Zeit und was ist uns jetzt noch geblieben, sondern mit der brennenden Hoffnung, dass Gott wieder eine Erweckung schenken möge. Er hat diese Predigten gehalten mit der brennenden Hoffnung, dass Gott viele Menschen bewegen möge mit seinem Wort. Und dass die Christen eine neue Leidenschaft bekommen, dafür Gott zu dienen und ihm treu zu sein. Und dass noch viele Nicht-Christen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen. Martin Lloyd-Jones, man muss gar nicht so weit zurückgehen. Ein älterer Glaubensbruder, der sich in Bremen über Jahrzehnte hinweg für Evangelisation eingesetzt hat. Ich habe das an anderer Stelle schon mal erzählt. Er hat gesagt, wir haben geweint um diese Stadt. Wir haben geweint um diese Stadt Bremen. Wir haben uns gesehnt nach einer Erweckung. Und sie haben nicht nur geweint, sie haben auch viel gewagt für diese Stadt. Sie haben auch evangelisiert in dieser Stadt. Sie haben eine christliche Schule gegründet in dieser Stadt. Sie haben gekämpft um diese Stadt. Und mit der großen Hoffnung auf Erweckung. Und soweit ich das aus der Ferne im Nachhinein beurteilen kann, es hat so eine Art Platzregen auch für Bremen gegeben. Und die Ewigkeit wird zeigen, wie viele davon ergriffen worden sind von Jesus selbst für die Ewigkeit. Was erhoffen, was erbitten wir für unsere Stadt? Hannover, Region Hannover, Ihr Umfeld, in dem Sie leben. Was erhoffen, was erbitten wir für unsere Gemeinde? Diese Sehnsucht sollten wir alle haben für unsere Zeit. Wir sollten uns nicht mit zu wenig zufrieden geben. Wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, dass wir einigermaßen ungestört unseren Glauben praktizieren können. wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, dass es so einigermaßen läuft alles und dass die Kinder ihre regelmäßige Veranstaltung haben und dass alles so seinen Gang geht. Sondern wir sollten den Herrn bitten um Erweckung, dass in unserem Leben Veränderung geschieht, dass wir immer wieder neu aufgeweckt werden vom Herrn, dass wir eine Sehnsucht haben, in der Heiligung zu wachsen, treuer zu werden dem Herrn, klarer zu werden in unserem Leben und dass noch viele andere Menschen mitgenommen werden und sich vor Jesus beugen, auch hier in Hannover. Und das will ich auch den jungen Leuten sagen. Wisst ihr, egal wie schwierig die Umstände sein mögen, unter denen wir alle in der Postmoderne leben und kämpfen und unseren Dienst tun und ihr euer Studium noch macht oder eure Ausbildung und euren Weg geht, das sind für Gott alles keine Hindernisse. Das sind für Gott keine Hindernisse. Er kann jederzeit eingreifen. Und er will sein Werk auch durch euren Dienst tun. Möge der Herr doch uns dieses kindliche Vertrauen zu ihm schenken und mehren, das wir hier bei Hiskia sehen. Wir werden in der späteren Folge noch sehen, dass der auch seine Grenzen und Schwierigkeiten hatte. Aber der Herr konnte ihn gebrauchen. Und dann finden wir noch einen letzten Hinweis, was zu einer Erweckung gehört. Wir haben hier gesehen, Erweckung erfordert erstens keine Voraussetzungen, zweitens kindliches Vertrauen und jetzt das dritte KV, konsequentes Vorangehen. Das ist das dritte. Erweckung fordert konsequentes Vorangehen. Das sehen wir ja schon in Vers 3. Ne? Er war ganz, wie es sein Vater David getan hatte. Vergleichen Sie mal damit, was 2. Könige 14 über Amazia sagt. 2. Könige 14, Vers 3 über Amazia. Der kriegt eigentlich auch ein ganz gutes Zeugnis. Da steht, und Amazia, 2. Könige 14, Vers 3, tat, was recht war in den Augen des Herrn. Ist das schon ganz gut? Und dann geht es weiter. Doch nicht so wie sein Vater David. Und jetzt zum Vergleich Hiskia. 2. Könige 18, Vers 3. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Das ist der Unterschied. Konsequentes Vorgehen. Und wie das praktisch aussieht, sehen Sie hier in Vers 4. Er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera-Standbilder um und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hat. Er hat den ganzen Götzendienst erstmal beseitigt. Er hat durchgezogen. Die Höhen, die eine Versuchung zur Religionsvermischung darstellten. Die Höhen, die schon Patchwork-Religiosität praktiziert haben. Wo man mit den Verehrungspraktiken anderer Religionen zusammenkam. Und er hat die Steinmale zerbrochen und diese Aschera-Bilder von dieser heidnischen Fruchtbarkeitsgöttin. Ja, und er hat sogar diese eherne Schlange zertrümmert, die Mose gemacht hatte. Das ist eine besondere Geschichte. Die war etwa 700 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Die genoss höchstes Ansehen. Das war die Schlange, die damals in der Wüste errichtet wurde. Und wer sie ansah auf Gottes Geheiß, der wurde von seiner Krankheit geheilt. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hatte. Das war ein Symbol der Gnade Gottes. Diese Schlange war ein Symbol der Rettung gewesen. Aber sie wussten, die Rettung kommt nicht von der Schlange, sondern von Gott. Tja, was war dann passiert mit diesem Symbol? Das hörte dann auf den klangvollen Namen Nechushtan. Das klingt im Hebräischen ganz ähnlich wie Schlange oder Ehern oder Bronzen. Und aus diesem Symbol der Gnade wurde ein Fetisch, wurde ein Gegenstand, den man anbetete, wurde etwas wie ein abergläubischer Kult. So wie heute manche aus dem Kreuz ein Talisman machen oder ein Kultgegenstand, den man abküsst oder mit dem man bestimmte Bewegungen meint zu zelebrieren und dann stünde man wie unter einem magischen, zauberhaften Schutz. Und Hiskia beseitigt das. Er, wie hier steht, er löst das auf, er zertrümmert es. Er lässt es einstampfen, würden wir sagen. Konsequentes Vorgehen. Und dann müssen Sie mal, das schaffen wir jetzt hier nicht mehr, unbedingt lesen in 2. Chronik 29, wie er dann den Gottesdienst wieder in Ordnung bringt und reinigt. 2. Chronik 29, Vers 3, er bricht die Türen des Tempels auf, den sein Vater verrammelt hatte. Sein Vater hatte den Gottesdienst beendet, muss man sich mal vorstellen. damit die Leute mehr Zeit hatten für ihre Götzenaltäre und für ihre Höhen, auf denen sie räucherten und opferten. Und er bricht die Türen des Tempels auf und er setzt, Vers 4, die Priester und Leviten wieder ein. 2. Chronik 29, 4. Und er sorgt dafür, dass die heidnischen Gegenstände wieder rausgeworfen werden aus dem Tempel. Der lässt das nicht einfach so und sagt, na ja, wir müssen uns arrangieren und wir wollen keinen beleidigen und wir wollen auch nicht hier bilderstürmerisch werden. Lass uns mal ein bisschen besonnen sein. Er versucht dem Herrn gehorsam zu sein, konsequentes Vorgehen. Und darum ermutigt er auch seine Mitarbeiter, sich ganz reinzuhängen. Das ist so schön formuliert in 29,11. Da sagt er zu den Leviten, nun meine Söhne, seid nicht nachlässig, denn euch hat der Herr erwählt. Bitte etwas mehr Eifer, liebe Freunde. Haut euch rein, es geht um Gottes Wahrheit. Nur nicht zu zurückhaltend. Und die Leviten haben sich offensichtlich dran gehalten. Sie mussten dann ein bestimmtes Reinigungsritual durchlaufen. Bestimmte Tiere opfern und bestimmte Dinge tun, aber da ging es gar nicht um das Ritual als ein magisches Ritual, sondern das sollte sie einfach an bestimmte geistliche Wahrheiten erinnern. Sie sollten das im Gebet tun, sie sollten sich mit Hilfe dieses Reinigungsvorgangs klar machen, Gott, der Vater im Himmel, will mich reinigen. Und er sagt, macht das treu, macht das eifrig, damit ihr im Einsatz sein könnt, reinigt euch. Und dann finden Sie in 29,34 am Ende diese sehr aufschlussreiche Bemerkung, denn die Leviten waren ernstlicher darauf bedacht, sich zu heiligen, als die Priester. Ja, diejenigen, die eigentlich dafür zuständig waren, den Gottesdienst zu leiten, die waren besonders nachlässig, besonders lahm, besonders eingefahren in den alten Gleisen. Und das wird hier festgehalten. Und Hiskia drängt. Und er wirbt und er will mitziehen. Konsequentes Vorgehen, mit ganzem Eifer, zügig, umfassend. Und wir fragen uns ja, ist das aber nicht ein Widerspruch zu Punkt 1? Wir haben doch gesagt, Erweckung braucht keine Voraussetzungen. Und jetzt werden doch hier so viele Dinge getan. Aber das ist der Unterschied. Dieses konsequente Vorgehen ist keine, bitte verstehen wir das nicht falsch, ist keine Vorleistung für Erweckung. Das ist nicht etwas, was die Menschen erst bringen müssen, damit Gott dann handeln kann, sondern dieses konsequente Vorgehen ist ein Bestandteil der Erweckung. Ja, so wie Gott das kindliche Vertrauen schenkt, so schenkt Gott auch den Eifer. So schenkt Gott auch die Bereitschaft, konsequent zu werden. So drängt Gott auch die Leute, die er mit seiner Erweckung erfasst, sich reinzuhängen für ihn. Mit den Möglichkeiten, die Gott ihnen gegeben hat. Ja, wenn Erweckung geschieht, dann gehört konsequentes Vorgehen dazu. Das ist eine Dynamik, die Gott selbst in Gang setzt. Und das dürfen wir hier sehen. Das ist so ermutigend. Und noch auf eins muss ich Sie unbedingt hinweisen. Konsequentes Vorgehen ist keine, bitte sehen wir das ganz deutlich, ist keine kaltherzige Gesetzlichkeit, bei der es stur um die Einhaltung von Regeln um der Regeln willen geht. Das ist keine kaltherzige Gesetzlichkeit. Und ich zeige Ihnen den Beweis dafür. 2. Chronik 30, das ist jetzt nicht mehr auf Ihrem Zettel, aber ich bitte Sie, das selber zu lesen. Da wird berichtet, dass Hiskia auch die Landsleute aus dem Norden einlädt zum Passafest. Sie sollen dabei sein, die Brüder aus dem Norden. Sie sollen auch zu Gott zurückfinden. Sie sollen sich auch bekehren. Sie sollen auch dem Herrn dienen. Und dann entsteht ein Problem, die hatten sich nicht rechtzeitig reinigen können nach dem vorgesehenen Ritual. Es war die Zeit nicht da gewesen. Sie hatten ja schon die Reise gehabt und sie hatten dort nicht die Möglichkeiten gehabt. Und jetzt steht die Frage, ja, dürfen die überhaupt mitfeiern? Was sollen wir machen? Und jetzt schauen Sie mal, 2. Chronik 30, ab Vers 18, wie das gelöst wird. Denn ein großer Teil des Volkes, viele also aus dem Norden, von Ephraim, Manasse, Isascha und Sebulon, hatten sich nicht gereinigt, also nach diesem Ritual, so dass sie das Passa nicht aßen, wie es vorgeschrieben ist. Was macht Hiskia jetzt? Aber Hiskia betete für sie und sprach, der Herr, der gütig ist, wolle allen denen vergeben, die ihr Herz darauf gerichtet haben, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott ihrer Väter, auch wenn sie es nicht mit der, man kann sagen, kultischen Reinheit getan haben, die für das Heiligtum erforderlich ist. Verstehen Sie? Er sagt, es geht um das Herz. Und wenn sie aufrichtig sind in ihrem Herzen, wenn sie dem Herrn dienen wollen, Und wenn es jetzt nur die äußeren Dinge sind, die sie an der Einhaltung dieser Reinigung gehindert haben, dann sollen sie doch dabei sein. Und der Herr wird das verstehen und er wird unsere Aufrichtigkeit sehen. Wir wollen doch ihm von Herzen dienen. Und wir wollen, dass unsere Geschwister aus dem Norden auch teilhaben können an diesem Gottesdienst. Und schauen Sie, Gott beglaubigt das. Da steht, und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. Gott hat ihn bestätigt in diesem Handeln. Aber das heißt, wie gesagt, nicht, dass es faule Kompromisse waren, die er gemacht hatte. Es ging ihm um völlige Hingabe. Aber konsequentes Handeln ist nicht gnadenloses Durchziehen von äußeren Regeln, sondern konsequentes Handeln ist auch eine Frage meines Herzens. Will ich wirklich dem Herrn ganz folgen und dienen und gehören und gehorsam sein? Ein letztes Mal, wir werden noch sehen, dass Hiskia nicht perfekt war, dass er Schuld auf sich geladen hat, dass er diese Konsequenz auch leider nicht immer durchgehalten hat. Er war nicht immer ein Vorbild an Konsequenz. Aber hier, in der beschriebenen Situation, da hat der Herr es ihm geschenkt. Konsequentes Vorgehen. Und ich habe daraus gelernt, dass jeder von uns sich persönlich prüfen sollte und den Herrn fragen: An welchen Punkten meiner Nachfolge muss ich möglicherweise noch konsequenter werden? An welchen Punkten ist es bei mir so? An welchen Punkten ist es bei Ihnen so? Wo haben sich vielleicht faule Kompromisse eingenistet, die mir schon gar nicht mehr bewusst sind? Bitte fragen Sie sich das ehrlich vor Gott. Wo bin ich oberflächlich geworden in meiner Liebe zum Herrn? Oder wo bin ich vielleicht träge geworden im Dienst für ihn? So wie damals die Priester, einige der Priester, waren träge geworden. Die Gewohnheit hatte sie erstickt und sie merkten nicht, dass so vieles in Unordnung war. Prüfen wir uns. Und ich denke, die Evangelisation im April ist eine heilsame Herausforderung für uns als Gemeinde. Ist ja nur ein Dienst unter vielen, den wir tun. Und die Frage, die wir uns stellen wollen, immer wieder, ist das für uns nur ein Pflichtprogramm? Nach dem Motto, naja, es ist mal wieder dran, eine Evangelisation zu machen? Oder sehnen wir uns nach Erweckung? Wollen wir die Zeit nutzen, um Menschen einzuladen, um für Menschen zu beten beständig? Um schon jetzt so gut wie möglich im Gespräch mit ihnen zu sein. Und wenn der April dann kommt, auch dann sind ja nicht die äußeren Zahlen entscheidend. Es kommt ja nicht drauf an, auch wenn wir uns das natürlich wünschen, ob hier unser Haus aus den Nähten platzt. Sondern es kommt darauf an, dass Gott an einzelnen Menschen handelt. Darum beten wir. Dass er Menschen verändert, dass er Menschen, die noch ohne ihn leben, rettet. Und zur Erkenntnis ihrer Schuld führt. Und dass er uns selbst verändert. Dass er unseren eigenen Dienst dadurch abschleift. Wachsen lässt. Und dass er uns unsere Abhängigkeit von ihm auch in dieser Zeit und auch schon jetzt umso bewusster macht. Lassen Sie mich das zusammenfassen. Der Bericht über Hiskia will für uns alle eine ganz starke Ermutigung sein. Er will uns aus allem Pessimismus herausreißen. Er will uns aufrütteln, wenn wir uns in eine Rückzugsmentalität geflüchtet haben, nach dem Motto, wir ziehen die Schotten hoch und es ist alles schwierig und wir bunkern uns ein und kommen mit angehaltenem Atem irgendwie durch. Wir haben einen starken Gott. Und es ist so, als ob Gott uns durch Hiskia sagen will, Leute, seht auf Israel im 8. Jahrhundert vor Christus. Schaut mal, schlechter konnten die geistlichen Rahmenbedingungen kaum noch sein. Schlimmer konnten die gesellschaftlichen Verhältnisse kaum noch sein. Schlimmer konnte sich die religiöse Großwetterlage kaum noch darstellen als damals. Und doch hat der Herr damals einen echten Aufbruch geschenkt. Und bestimmt wurden damals viele Menschen zurechtgebracht und viele Menschen gerettet für Zeit und Ewigkeit. Denn Erweckung braucht erstens keine Voraussetzungen, zweitens kindliches Vertrauen und drittens konsequentes Vorgehen. Und wir haben keinen Anspruch darauf, dass der Herr uns Anzeichen von Erweckung erleben lässt. Wir haben keinen Anspruch darauf. Wir haben keinen Anspruch darauf, Erfolge zu sehen, sage ich mal. Und ich weiß, in seinen letzten Lebensjahren war Martin Lloyd-Jones teilweise enttäuscht. Menschen, die ihm näher standen, die wussten das, dass er hatte gehofft, dass das Meer Durchbrechendes geschehen würde. Und doch wird die Ewigkeit einmal zeigen, wie viel Segen gerade auch von den Predigten von Martin Lloyd-Jones ausgegangen ist. Und wie viele Menschen dadurch für den Himmel gerettet wurden. Und wie viele christliche Prediger durch seinen Dienst gestärkt worden sind. Und wie viel Erweckung im Verborgenen auch geschehen ist. Das wird die Ewigkeit mal zeigen. Und auch für jeden von uns gilt, es kommt nicht darauf an, wie viel wir zu Lebzeiten sehen. So sehr wir uns darüber freuen, wenn wir das miterleben können, wie Menschen verändert werden. Aber im Letzten kommt es darauf an, dass wir die Tage unseres Lebens mit ganzem Einsatz nutzen für unseren Herrn. Und halten wir das fest, keine Zeit kann so finster sein, dass Gott nicht jederzeit Großes tun könnte. Kein Jahr, auch das Jahr 2013, kann so finster sein, dass Gott nicht jederzeit Großes darin tun könnte. Und darum dürfen wir bis zum letzten Tag, bis Jesus wiederkommt, mit ihm vorangehen. Und dann werden wir immer wieder diese Freude erleben. Diese Freude, die auch die Erweckung von Hiskia begleitet hat. Und in die dann dieses 30. Kapitel von 2. Chronik 30, die Verse 25 bis 26 münden. Und die will ich zum Schluss vorlesen. Das ist diese Freude, die Gott denen schenkt, die im Vertrauen zu ihm losgehen. Und da heißt es dann, nach diesem Aufbruch, und die ganze Gemeinde von Juda freute sich. Und die Priester und die Leviten und die ganze Gemeinde, die aus Israel gekommen war, auch die Fremdlinge, die aus dem Land Israel gekommen waren und die in Juda wohnten. Es war aber große Freude in Jerusalem, denn seit der Zeit Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, hatte es etwas derartiges nicht mehr gegeben in Jerusalem. Das ist die Freude, die Gott schenkt, wenn er wirkt durch sein Wort. Und um diese Freude wollen auch wir ihn bitten. Amen.